Want to make a bet? This is Ninja Mac coming to you at 16 karat gold. And this is a shout out to Catch Club. Tune in and bet that.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuesten Ausgabe hier des Independent Circuit. Mein Name ist der gute Dref und wir sprechen heute über eine Liga, über die wir schon länger nicht mehr gesprochen haben. Vielleicht warum das so ist, werden wir sicherlich gleich auch nochmal erzählen. Aber erst einmal, also die Liga ist natürlich Beyond Wrestling. Die hatten gestern eine Show, nämlich Bound for the Floor, das One-Night-Tournament als Tribut an Anlehnung an das technische Wrestling. Und mit wem soll ich da denn drüber reden, als mit Sebastian? Hallo.
Hallo Drew. Ja, ist irgendwie was Besonderes, mal wieder über Beyond zu reden. Haben wir, wie du schon gesagt hast, lange nicht mehr gemacht. Man muss ja dazu sagen, der ein oder andere hat vielleicht jetzt schon eine Vermutung, und wenn ihr das habt, dann seid ihr gut. Herzlichen Glückwunsch, weil der Name ist auch nicht ganz zufällig, Bound for the Floor, weil sie wollten das quasi als so eine Art Matinee-Event für TNA Bound for Glory veranstalten. Das heißt, deswegen der Name, das war auch in Lowell, Massachusetts, wo Bound for Glory auch war. Und deswegen auch die für uns sehr schöne Anfangszeit. Ja. Es war nämlich so, dass um 12 Uhr mittags Ortszeit da schon Einlass war und um 13 Uhr mittags hat die Show begonnen. Das war für uns 19 Uhr Ortszeit, also 19 Uhr Zeit hier bei uns in Deutschland. Auf IWTV live ist natürlich perfekt, ne?
Ja, das ist schon ziemlich nice, auf jeden Fall. Ich habe die schon dann auch, oder wir haben die beide ja live geguckt, so quasi genau. So zusammen, so ein bisschen, quasi jeder auf seinem eigenen heimischen Endgerät, aber ne, wir haben dann quasi uns direkt während der Show drüber ausgetauscht. Das war eigentlich ganz nett. Nee, und genau, dann haben wir uns die Show halt angeschaut. War dann auch, glaube ich, um kurz nach 10 oder so war die zu Ende, ne?
Ich glaube sogar, dass die fast auf die, also da war ja auch noch eine 15 Minuten Pause drin, oder war es 15 Minuten so ungefähr, ja. Die Pause. Das heißt, also ich glaube, mit der Pause war das fast auf die Minute genau 3 Stunden. Das heißt also, ohne die effektive Showzeit müsste so 2:45 gewesen sein, wo ich sagen muss, das ist für Beyond-Verhältnisse echt gut.
Ja, das stimmt. Das ist für Beyond, auch für Beyond Supershows, wie sie ja heißen, ist das echt wenig. Das ist gut.
Zumal wir auch nicht vergessen dürfen, das können wir auch schon mal vorweg sagen, dass wir 11 Matches auf der Karte hatten. Ne?
Wir hatten 11 Matches auf der Karte. Das stimmt. War halt dieses One Night Tournament und dann halt noch halt ein bisschen Non-Tournament-Action. Es hat aber gepasst dadurch quasi, weil dadurch, dass das halt alles Matches waren, die in so eine etwas eher technische Richtung gehen, waren die alle nicht so lang, weil so diese Technical-Matches, die sind ja oft irgendwie oder selten wirklich sehr, sehr richtig lang, zumindest wenn es so reine technische Matches sind. Das heißt, das hatte dann da irgendwie auch den Vorteil so ein bisschen, dass es halt nicht ganz so lang war, trotz der Anzahl an Matches, weil so, ich meine, dass Beyond halt irgendwie eine Matches mal irgendwie hat in so einem kleinen zweistelligen Bereich oder sowas, ist ja gar nicht so unüblich.
Das ist richtig.
Aber so war das dann doch irgendwie ganz angenehm, so, also dass man jetzt nicht sagt, oh, es war jetzt trotzdem irgendwie viel zu lang, obwohl dann das eine Turnier dann da halt ja, quasi am ganzen Abend dann halt war. Ich bin auch grundsätzlich nicht so der Fan von so One-Night-Tournaments, aber bei sowas halt, da passt es ja irgendwie dann.
Ich kann anfügen, dass es auch deswegen relativ schnell ging, weil das auch wirklich so, man hat wenig drumherum gehabt. Also das war wirklich so Wrestling-Match, Wrestling-Match, Wrestling-Match. Man hat keine langen Entrances gehabt, man hat nicht noch irgendwie große Engel oder so gehabt. Man hat eine Sache gemacht, da reden wir gleich nochmal drüber, die ich so im Kontext von einer Turnier-Story sehen würde, aber das war dann auch unmittelbar am Match dran. Aber man hatte hier halt keine langen Videopakete oder sowas. Deswegen, es war sehr auf das Wesentliche konzentriert. Und so ging es auch sehr zügig, muss man sagen.
Ja, find ich auch. Dann, wie gesagt, das Turnier stand irgendwie im Fokus. Man muss aber sagen, dass das war jetzt nicht irgendwie wie so Ambition oder sowas, halt, wie man sich das vorstellt. Also es waren schon, ich sag mal, die normalen Wrestling-Regeln, also Pin, Submission oder sowas halten. Aber die Teilnehmer waren halt dann eher so in diesem Stil, die meisten zumindest. Und Na, die Matches sind dann halt so in den, ich sag mal, zu 90% so geführt worden.
Das haben wir auch im Kommentar übrigens nochmal erwähnt, dass der Charakter des Turniers quasi über das Teilnehmerfeld und was man da zu erwarten hat, quasi gegeben wurde und nicht durch ein separates Regelwerk oder so.
Genau. Das die Kommentatoren, also Drew Cordero, das ist ja auch der Besitzer, Promoter, Booker von Beyond, was auch immer.
Alles.
Genau, alles. Der war am Kommentar, ich finde, der hat das eigentlich ganz gut gemacht, das hat mir gefallen, der hat auch so ein bisschen so Expertise teilweise noch gegeben, was so Moves, so Holds und sowas angeht, das hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß gar nicht, wer war der andere Typ am Kommentar? Er kam mir bekannt vor, ich habe es aber mir nicht gemerkt, wer es...
Ich muss ehrlicherweise sagen, ich nehme Kommentar auch immer nur so peripher wahr. Und meistens nehme ich es eher wahr, wenn da irgendwelche Sachen sind, die mir nicht so gefallen.
Okay, fair.
Deswegen, wenn die Kommentatoren bei mir nicht groß auffallen, ist das eher positiv. Es gab ein, zwei Situationen, wo das hier nicht so war, wobei es gab vor allen Dingen ein Match, wo ich im Nachhinein verstanden habe, warum es so war, und deswegen möchte ich mich da gar nicht so aufdrängen, aber da reden wir drüber, wenn wir über das Match reden.
Gut, dann würde ich sagen, starten wir doch einfach in die Show mal rein.
Ja.
Und es ging direkt los mit selbstverständlich dann halt einem Erstrundenmatch von diesem Turnier. Und das war vielleicht auch von der ersten Runde vielleicht das, was so am höchstkarätigen besetzt ist, so rein von den Namen her, sage ich mal. Und zwar, das war Drew Gulak. Auch wenn wir ihn nicht mehr so wirklich mögen oder vielleicht auch nicht mehr so ganz große Fans sind, aber man muss ja schon sagen, dass er auch gerade, was diesen Stil angeht, ist er ja schon eine gute Bank. Und er traf auf Timothy Thatcher. Und das war dann quasi der Opener und das erste Erstrundenmatch. Und ja, Sebastian, erzähl doch mal, wie fandest du denn dieses Match?
Ich hätte mir vorher so ein bisschen überlegt, dass ich vielleicht so sage nach dem Motto, ja, wir ziehen jetzt erstmal das Pflaster ab, aber das kann ich gar nicht sagen, muss ich fairerweise sagen. Also, es war für mich, glaube ich, immer noch das schwächste Match von der ersten Runde. Allerdings, und ich finde auch, das ist das einzige Match auch von Runde 1, was vielleicht müh kürzer hätte sein können. Muss trotzdem sagen, es war eins der besseren Drew Gulak-Matches der jüngeren Vergangenheit. Bei Drew Gulak ist immer so ein bisschen das Problem, wie du gesagt hast, ja, er war auch durchaus prägend für den Stil, aber ich finde, bei seinen Matches ist es öfter so, dass das ein technischer Stil ist, der durchaus auch zäh werden kann zum Angucken. Und das fand ich hier gar nicht so. Also Timothy Thatcher hat das auch ganz gut gemacht mit ihm. Ich finde gut, dass Gulak nicht gewonnen hat. Ich finde gut, dass Thatcher gewonnen hat. Auch für den weiteren Turnierverlauf. Deswegen, wenn ich sage, in Anführungszeichen, dass das schwächste Match von diesen Erstrunden-Matches, ist das wirklich in Anführungszeichen, weil für ein Gulak-Match ist es eigentlich fast schon mehr, als man 2025 erwarten kann, würde ich fast sagen.
Ja, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich fand es auch mit der Länge noch nicht so schlimm, dass ich sage, okay, nee, es war viel zu lang.
Nee, es also war nur das einzige von den Erstrunden-Matches, wo ich mir denke, es hat vielleicht auch mit meiner meiner Meinung zu Gulak zu tun. Also das ist das Einzige, wo ich mir denke, das hätte kürzer sein können. Wir sind ja aber nicht im Bereich, wo man sagt, boah, das war viel zu lang.
Ja, das stimmt. Aber es war schon deutlich, dass das längste Match, glaube ich, auch.
Ich glaube auch tatsächlich.
Ja, ich meine, ist auch irgendwie okay. Ich meine, das sind halt dann, wie gesagt, auch zwei große Namen halt einfach. Die dann einfach mal, ich sag mal, so ein bisschen machen lässt halt. Wir haben ja auch eine gewisse Geschichte miteinander, vor allem halt über Evolve, ne?
Genau.
Von daher, war das hier schon in Ordnung, dass es ein bisschen länger war. Und ich, wie gesagt, ich fand es auch noch nicht, dass es in so einem Rahmen war, dass ich sage, ah, es war jetzt viel zu lang. Das war noch irgendwie okay.
Und was ich auch noch ganz gut finde, ist, dass man hier, das war ja die Angst, die wir vorher so ein bisschen hatten, du hast ja gerade richtig gesagt, die beiden hatten ja auch Berührungspunkte miteinander bei Evolve und so. Man hat das aber nicht so gebuckt, dass wir dann später nochmal Berührungspunkte sehen. Da kommen wir gleich in einem anderen Match noch drauf. Also man hat das nicht so auf Gedeih und Verderb gemacht, wie ich das so ein bisschen gefürchtet hatte. Und das fand ich ganz gut.
Das stimmt. Hast du recht? Nö, von daher habe ich da jetzt auch nichts dran auszusetzen. Soweit war das halt fein. Bin froh, dass Thatcher gewonnen hat. Das heißt, wir brauchten nur ein Gulag-Match an dem Abend sehen. Das ist dann auch in Ordnung, glaube ich. Nee, sonst würde ich dir da tatsächlich zustimmen. Aber als Auftakt war es auf jeden Fall, fand ich das dann auch echt gut. Gut, dann ging es weiter mit dem zweiten Match und auch dem zweiten Erstrunden-Match. Fancy Ryan Clancy traf auf Joseph Alexander. Joseph Alexander ja so ein bisschen noch ein bisschen jüngerer, neuerer Wrestler, zumindest noch nicht so ganz lange dabei. Wir haben ihn aber sogar schon live gesehen, wie du mich dann darauf hingewiesen hast in der Show.
Er war beim Active Show Showcase 2024 in der ersten Runde.
Genau, da, wo wir auch live da waren. Genau. Und ich glaube, da hieß er sogar noch A-Game, ne? Da war das, glaube ich, nicht nur sein Spitzname, da war das sein richtiger Name, glaube ich, ne?
Ja, das ist auch immer bei ihm so ein bisschen, je nachdem, wo er auftritt, heißt er mal Joseph Alexander, mal heißt er A-Game, mal heißt er Joseph A-Game, mal heißt er A-Game Alexander, also das ist immer so Variation.
Ach, das ist ja auch okay, man spaßt mal an, hat man ja auch verschiedene Gimmicks in verschiedenen Companies. Ja. Deswegen, ist das ja dann auch irgendwie fein. Ich muss sagen, also Joseph Alexander hat mir sehr gut gefallen. So, ich hatte den jetzt bei, da wo wir live waren, hatte ich ihn noch nicht so ganz wahrgenommen, aber da war er ja auch in den Four-Way, also vielleicht war es einfach deswegen, dass ich den deswegen dann nicht so ganz realisiert habe, wahrgenommen habe, was auch immer halt, ne? Aber nee, der hat mir sehr gut gefallen. Der hat auch eine gute Figur gemacht in diesem Turnier gegen über Ryan Clancy, wie gut der jetzt ist, brauchen wir ja dann gar nicht reden. Das hat aber für mich dann an der Stelle doch ganz gut gepasst, tatsächlich, muss ich gestehen. Ich hatte damit echt Spaß. Ich fand das echt gut. Wenn man so guckt, ich würde sogar sagen, ich glaube, von der ersten Runde das zweitbeste Match.
Gehe ich mit.
Ich fand das sehr super. Gerne du. Was sagst du dazu?
Also es war ja ein Stück weit so das deutlichste Match im Vorhinein. Also das war das Match, wo ich am ehesten gesagt habe, okay, da steht eigentlich der Sieger fest und Joseph Alexander wäre hier eine große Überraschung, wenn er da gewinnt.
Ja.
Ich muss allerdings sagen, wie du schon sagst, er hat eine wirklich gute Showing gehabt. Wenn du sagst, du hast ihn letztes Jahr beim SCI noch nicht so wahrgenommen oder beim Action Future Showcase. Man muss allerdings auch sagen, er hat sich in der Zwischenzeit nochmal deutlich entwickelt, weil du hast gerade schon gesagt, ja, er ist jetzt seit September gerade mal 4 Jahre im Wrestling, das ist ja noch nicht sehr lange. Und er ist auch erst 25 Jahre alt, also ist in jeder Hinsicht wirklich jemand, der noch nicht so ewig dabei ist. Man muss allerdings sagen, er hatte in diesen 4 Jahren jetzt schon 165 Matches, das ist gut. Allein in diesem Jahr jetzt schon fast 50 und ja, also bei ihm merkt man, es wird halt auch immer mehr, ne? Also er kommt ja, einmal ein kurzer Exkurs, weil ich glaube, das auch so jemand ist, über den wir hier noch nie geredet haben. Er kommt ja von dieser Technik to Training Wrestling Academy. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist die, wo unter anderem Tracy Williams und Willow Nightingale drin sind. Und die haben ihn auch mittrainiert. Unter anderem ist einer seiner Trainer lustigerweise auch CPA. Und auf jeden Fall, da hat er angefangen und er ist jetzt in den letzten Monaten so auch immer mehr bei verschiedenen Promotions, ne? Also er war jetzt auch schon außerhalb von Action Future Showcase, war ja auch schon bei Action, er war bei ETU, kommt, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, aus New York, also aus New York, beziehungsweise hier ist Middletown, New York, okay. Also aus der Ecke kommt er und am Anfang war er halt hauptsächlich immer in so New Jersey liegen und so, früher auch schon mal Pro Wrestling Grind und so gewesen, früher auch schon mal Limitless gewesen, ich glaube, da habe ich ihn auch zum ersten Mal gesehen, aber da sieht man schon die Entwicklung. Die hat auch hier auch ein Match gesehen, also trotz Niederlage gute Showing und ich gebe dir da recht, wow. Für mich auch das zweitbeste Match der ersten Runde.
Gut, und ich glaube, wir sind uns einig, das beste Match der ersten Runde war nicht das, was jetzt als nächstes kam?
Das ist richtig, ja.
Das ist richtig, es war auch ein Erstrunden-Match vom Bound for the Floor Turnier, das war der gute Matt Mako, den wir alle gut kennen und auch sehr gerne mögen. Und er traf auf Alex Reynolds. Und ja, Sebastian, sag doch mal, wie fandest du denn dieses Match?
Also erstmal ist es für mich immer noch ein bisschen komisch, weil ich muss ja dazu sagen, ich habe es ja mal eine Zeit lang geguckt, aber ich habe ja jetzt lange kein AEW mehr geguckt. Und wenn ich halt Alex Reynolds sehe und Beyond sehe, ja, ich habe ihn ja damals in der Zeit noch gesehen, da habe ich halt diese eine Hälfte der Beaver Boys vor mir und dieser Alex Reynolds ist ja was völlig anderes.
Irgendwie ist es auch, jedes Mal, wenn, das habe ich mir bei der Show schon gedacht, jedes Mal, wenn ich Alex Reynolds sehe,
ist er wer anders.
Genau, dann ist er irgendwie, also gefühlt bei jedem Auftritt switcht er irgendwie zwischen Heel und zwischen Face. Den kannst du, die eine Show ist der Heel, die andere Show ist er der Face. Das ist irgendwie.
Das Problem ist ja, es switcht ja nicht nur zwischen Heel und Face, weil es gibt ja zum Beispiel Leute, die wir auch in Deutschland kennen, wie zum Beispiel Ahura, wo das, der ist ja nie so deutlich in irgendeiner Richtung. Der ist ja auch oft im Tweener-Bereich und ist er mal faceiger, ist er mal hindiger. Trotzdem, er ist immer Ahura. Ja, er ist immer der Grundcharakter, der dann so ein paar Sachen verändert. Alex Reynolds ist gefühlt jedes Mal ein komplett anderer Charakter, wenn man ihn sieht. Also ganz anderes Gimmick, so gefühlt.
Ja, voll.
Und hier ist er dann halt so der Heel gewesen, auch der Turnier-Heel, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber, hat dann hier auch heelisch gewonnen. Das war auch hier, finde ich, noch nicht so das Problem für mich, wie es das später war. Weil ja, ich hier noch sage, okay,
weil es das erste Mal
kann
war.
Man sowas machen. Es ist, ich habe es auch irgendwie getippt, dass er gewinnt, weil er ist nun mal der AEW-Wrestler. Vielleicht sagen die auch, wir wollen ihn jetzt nicht unbedingt in der ersten Runde verlieren lassen. Ich meine, Reynolds ist jetzt der wichtigste AEW-Wrestler, aber trotzdem, das fand ich hier noch okay, sage ich mir. Ich hätte hier mit Melko gerne weitergesehen, aber schlecht war das Match jetzt.
Da würde ich zustimmen. Es war soweit, also hier hat es mich auch noch nicht gestört, weil man es hier auch das erste Mal halt gesehen hat mit dieser, genau. Mit dieser Shenanigans und sowas halt, ne? Fand ich das halt fein. Man muss ja auch sagen, ja, er ist der AEW-Wrestler, deswegen hat es immer auch so ein bisschen so einen kleinen Beigeschmack, wenn halt solche Leute gewinnen, aber man muss ja auch sagen, er ist ja auch für Beyond Wrestling nicht irgendwer, er hat ja auch schon eine Geschichte bei Beyond. Von daher ist es ja, ist es auch irgendwie noch fein, wenn er jetzt hier halt gewinnt oder man sagt, dass man ihn hier halt noch eine Runde weiterlässt. Er ist halt nicht irgendein random Fly-In, den man hat. Er hat es ja sogar im Kommentar gesagt, dass er quasi der Grund ist, warum man dieses Turnier so ein bisschen auch gemacht hat, weil er irgendwie im KFAB gesagt hat, ja, ich will mich hier ein bisschen, möchte ein bisschen getestet werden. Ja. Beyond Wrestling klärt mal hier was so ein bisschen, so auf die Schiene hat er es ja, hat das ja gemacht, ob man deswegen jetzt ein ganzes Turnier machen muss, keine Ahnung, aber
aber ohne, also am Anfang, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ach, das haben die so daher gesagt. Ja, das ist halt so K-Fab und so. Aber so im Nachhinein könnte ich mir sogar vorstellen, dass das wirklich gestimmt hat, weil das würde so manches erklären, finde ich. Weil wenn wirklich das auf Initiative von Alex Reynolds stattfindet, ja, würde das erklären zum Beispiel, warum er diese Rolle eingenommen hat? Würde das erklären, warum er auch so gewonnen hat? Weil man dann vielleicht gesagt hat, AEW-Wester, der soll nicht verlieren, aber auf der anderen Seite, die anderen Leute sollen dann auch nicht geschwächt werden, weil es ist ja nun mal so, er hat ja nicht clean gegen Matt Melko gewonnen.
Ja, klar.
So, also ich kann mir im Nachhinein schon vorstellen, dass vielleicht schon Alex Reynolds derjenige war, von dem es so ein bisschen ausging und da hat man die ganze Turnierstruktur um ihn gebaut, weil im Nachhinein würde das durchaus Sinn ergeben. Oder würde das manches erklären, sage ich mal.
Ja, definitiv. Dann Alex Reynolds auf jeden Fall gewonnen und ist eine Runde weiter dann im Halbfinale. Und da kommen wir auch schon zum letzten Finalmatch. Unser Boy, Darian Bankston, war am Start.
Oder wie Sie im Kommentar immer kurz gesagt haben, Daryl Bankston.
Das war Rich Pellegrino, war das, der hat das gesagt.
Rich Pellegrino, das war ja, ich finde das immer lustig. Irgendwie finden Leute immer wieder neue Möglichkeiten, diesen Namen zu botchen. Ja. Weil bei JCW hat hier Nick Knowledge schon mehrmals Darian Bensington gesagt. Was ich sehr lustig fand, weil das klingt wie so ein englischer Lord, der irgendwie auf so einem Schloss wohnt. Und mein Lieblingsfehler, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Darian war ja auch in der PWA 500. Und da haben sie Darian Bensington geschrieben. Das fand ich auch witzig. Aber das war am Rand.
Ja, sehr gut. Genau, und er traf auf Hot Sauce Tracy Williams. Ich fand es aber ein bisschen crazy, dass er am Kommentar gesagt hat, Drew Cordero. Ja, er ist hier, oder das hat ja auch dann Rich Pellegrino gesagt, er wurde halt gesponsert von Action Wrestling.
Ja.
Und dann habe ich mir so gedacht, so, irgendwie ist es ja schon traurig, dass Darien halt er also nur kommt, weil er von Action Wrestling gesponsert werden musste. Und Drew Cordero hat das ja auch am Kommentar gesagt, dass er Darren Max noch nie wrestlen sehen hat, quasi, dass er ihn gebuckt hat, oder dass er gebuckt worden ist, weil Action ihn gesponsert hat. Sowas kannst du doch nicht öffentlich sagen, Alter, ne? Also, aber schon so.
Das war wieder, also ich muss an der Stelle ja sagen, er hat auch schon mal Kontakt mit ihm. Ich mag an sich Drew Cordero. Aber ja. Drew Cordero hat ein Talent dafür, die falschen Dinge zum falschen Zeitpunkt zu sagen. Oder anders gesagt, wenn irgendwo ein Fettnäpfchen steht, und ich phrase das jetzt bewusst so, weil ich würde jetzt nicht sagen, dass Drew Cordero jemals irgendwelche, ich sag jetzt mal, fragwürdigen oder kontroversen oder problematischen Takes rausgehauen hat. Ja. Aber bei uns, ich weiß nicht, ob man das bei euch in Köln auch sagt, aber bei uns würde man sagen, er ist so ein bisschen der Elefant im Porzellanladen. Also da hat er einfach ein Talent für. Wenn irgendwo ein Fettnäpfchen ist, er läuft halt nicht rein, er macht einen Kopfsprung rein. Und das war auch wieder so eine Geschichte hier.
Ja, also ich weiß, sowas kannst du, bist halt, klar, du bist halt irgendwie dann auch im Gimmick dann halt, wenn du der Kommentator bist, aber du bist halt immer noch der Promoter und dann hat das irgendwie eine komische Wirkung, wenn du das als Promoter sagst, ja, du hast den Typen noch nie wrestlen sehen und im Prinzip ist er nur da, weil Action Wrestling ihn gesponsert hat, ne? Ist so, ja, weiß ich nicht, ne?
Ich meine, am Ende des Tages wird auch die ganze Geschichte einfach sein, weil das auch mit den Kontakten von Action Wrestling und vor allen Dingen auch Matt zu Beyond zu tun haben wird, weil für diejenigen, die es nicht wissen, Matt kommt ja eigentlich aus der Region, also der kommt ja aus der Nähe von Boston und war auch schon, ich glaube sogar aus der Nähe von Worcester sogar, also das ist sogar noch näher an Worcester als an Boston, aber es ist ja alles eine Region. Und war auch schon öfters da, kennt er auch viele Leute und wahrscheinlich, weiß ich nicht, hat er mal gesagt, hier, ne, Damien Banks ist ein guter Wrestler und dann haben die halt geguckt, das ist irgendwie, ist ja an sich erstmal gut, dass man sich dann quasi zusammensetzt und sagt, weil man, das muss man ja auch mal an der Stelle sagen, er ist halt der Einzige, der hier nicht aus der Region kommt. Das heißt also, er ist der Einzige, der wahrscheinlich auch einfach einen langen Weg gehabt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob er das mit dem Auto gefahren ist, liebe Grüße an Ryan Clancy, der ist, oder auch Len Hay, die sind diese Strecken von 17, 18 Stunden auch schon mit dem Auto gefahren. aber vielleicht ist er auch hingeflogen. Und dann ist er halt der Einzige, der halt weiter wegkommt. Also, nachher haben wir noch jemanden, der aus Großbritannien kommt, aber der wahrscheinlich auf Tour ist gerade aktuell. Also, deswegen, es ergibt schon Sinn, warum das so ist, aber weiß ich nicht, ob ich das sagen würde.
Ja, Es hat ja dann doch auch irgendwie in die Story von ihm gepasst. Also in die Match-Story und sowas halt. Aber
das wollte ich nämlich genau gerade sagen. Da kann ich sogar, wenn du das willst, einmal smooth zum Match überleiten.
Ja,
weil du hast ja gesagt von wegen, ja, dass er ihn noch nie gesehen hat. Und ich habe am Anfang auch ein bisschen allergisch darauf reagiert, dass sie immer wieder gesagt haben, ja, total unknown. Und dann noch so nachgeschoben haben, at least hier in Northeast und so. Und immer wieder betont haben, wie unbekannt er denn ist. Und da habe ich ja zu dir schon gesagt, vielleicht ist hier ein bisschen Wunsch Vater des Gedanken, weil man muss ja sagen, Tracy Williams war der klare Favorit, weil gerade auch Tracy Williams in einem Beyond-Ring und in einem Turnier, was genau seinen Style quasi verkörpert und so. Und da habe ich aber gesagt, ja, vielleicht ist Wunsch Vater des Gedanken, aber vielleicht drücken sie uns das ja so aufs Auge, weil Darien gewinnt und man dann sagen kann, ah, voll der Upset und so. Und genauso ist es tatsächlich auch gekommen. Darien hat das Ding hier gewonnen. Das war mit Abstand der größte Upset hier in der ersten Runde, war auch das Match of the Night aus der ersten Runde, beziehungsweise, ich glaube, es war sogar knapp mein Match of the Night von der gesamten Show.
Ja, mich auch.
Wir kommen gleich nochmal zum zweiten Match, da würde ich sagen, wenn du das als Match of the Night nimmst, kann ich das auch verstehen, weil es für mich qualitativ sehr ähnlich war, nur hier ist einfach der Punkt, dass die emotionale Komponente, ich glaube, bei mir, oder man kann generell sagen, bei uns, und dieses uns inkludiert nicht nur uns beide, sondern auch Leute wie Morbo oder so, liebe Grüße, dass da einfach die emotionale Komponente auch eine Rolle gespielt hat.
Absolut, absolut. Ich hab mich sehr, sehr gefreut, wirklich. Aber die emotionale Komponente hat da auf jeden Fall mitgespielt. Fand ich trotzdem mein Match of the Night tatsächlich gewesen. Das war auch Also auch Darren hatte so ein gutes Showing, fand ich tatsächlich. Der war ja schon fast ebenbürtig mit dem mit Tracy Williams auf der Matte. Ich finde, beide haben übrigens gut an Masse zugelegt. Also nicht jetzt im Sinne von, die sind dick geworden, sondern die sind halt kräftiger geworden halt, ne? Tracy Williams, den habe ich schon länger nicht mehr gesagt. So, holy, ne? Also, der sieht echt kräftig aus.
Also Tracy Williams hat inzwischen wirklich einen sehr ähnlichen Körperbau wie Timothy Thatcher.
Ja, stimmt.
Und das ist, weiß Gott, was Positives.
Ja, definitiv. So hat mir das aber auch gut gefallen. Das war echt ein gutes Hin und Her zwischen denen. Und am Ende hat dann auch Darren halt nicht so 100% klar gewonnen. Also mehr so halt der Upset durch so einen Einroller. Aber das passt auch. Also man denkt ja immer, ja, technisches Wrestling ist halt nur irgendwie Submission oder sowas halt. Aber technisches Wrestling sind ja auch zum Beispiel Pin-Kombos und schnelle Transitions und sowas halt. Und so war das hier halt auch. Und hat Darren dann halt also nicht Abstauber, aber halt so den Upset halt gemacht. Und das fand ich richtig gut. Und da hat es auch wieder gepasst, dass es am Kommentar so ein bisschen, ich sag mal, runtergespielt haben. Ah, mit hier, der Unknown und sowas, hat dann irgendwie da perfekt in die Karten gespielt. Von daher fand ich das echt sehr gut.
Im Nachhinein war ich doch absolut okay mit, weil ich dann gesagt habe, okay, ihr habt das jetzt nicht gemacht, weil ihr irgendwie runterreden wollt, sondern da war ein Gedanke hinter, ist in Ordnung so, ne?
Auf jeden Fall, ja. Nee, hat gepasst. Nee, super Match, also für mich auch auf jeden Fall Match of the Night, würde ich mitgehen. Und dann hatten wir, wie das dann mal oft so ist bei so Eintagesturniers, hatten wir halt Pause dazwischen.
Ja.
Ne? Bevor dann die Halbfinale kamen, nämlich mit zwei Matches. Zum einen waren das die Shooter Boys, die ja auch die amtierenden Wrestling Open Tag Team Champions sind.
Genau. Sind übrigens auch, interessanter Fakt am Rande, sie sind auch die Tag Team Champions bei Creative Pro. Also die Liga, wo unter anderem Leute wie MJF oder Chris Statlander, ist ja auch aktuell, gehört das ja Pat Buck und Brian Myers, dem früheren Kurt Hawkins, da sind sie Tag Team Champions aktuell.
Ja, das ist cool.
Ja.
Die haben mir auch sehr gut gefallen tatsächlich hier in dem Match. Muss sagen, das war übrigens aber ein Non-Title-Match, weil die Wrestling Open-Title werden ja dann nur bei Wrestling Open verteidigt, ne? Ist klar.
Ja.
Und sie trafen auf das Team von Anthony Green und Channing Thomas, Starstruck.
Die habe ich jetzt tatsächlich schon öfters zusammen gesehen, weil die auch bei teilweise bei Limitless oder bei anderen Ligen im Nordosten zusammen auftreten. Finde ich eigentlich eine ganz gute Mischung, muss ich sagen.
Finde ich auch eine gute Mischung. Die passen tatsächlich, die passen echt gut. Die gefallen mir auch. Was mir halt aufgefallen ist am Kommentar, das fand ich auch gut, das haben sie gerade auch Drew Cordero gesagt, dass das quasi die Alternates waren quasi für das Turnier. Falls mal irgendwie das Turnier nicht so stattfinden konnte, wie es geplant ist, durch Ausfall, Verletzungen oder sowas halt. Und dass man deswegen quasi Leute auch gebuckt hat, die halt so einen Stil halt machen können. Dass die halt quasi dann als Alternates sind. Und im Prinzip, so wie die gewrestelt haben, hätten die auch eigentlich direkt in dem Turnier mitmachen können.
Ich hätte beide als Ersatz für Alex Reynolds genommen, sag ich dir ganz ehrlich.
Auf jeden Fall. Ich fand das echt gut. Ich fand das echt ganz cool. Das hat echt Spaß gemacht. Das hat auch eine gute Zeit bekommen. Und die Shooter Boys durften dann gewinnen. Und dann ging danach ja noch so ein bisschen die Starstruck kurz auf ihre Gegner los. Also vielleicht baut man da irgendwie so ein Titelmatch oder sowas halt auf. Wobei man jetzt ja auch gesagt hat, dass bei Wrestling Open jetzt auch der Eliminator Cup losgeht, also das Tag Team Turnier. Finde ich auch sehr schön, weil die Eliminators, die kommen ja auch aus der Neuengland-Region.
Das haben. Richtig, ja.
Dass man da so ein Tribut hat. Also vielleicht geht es dann auch da in irgendwie eine Richtung. Aber so hat mir das Match echt gut. Das war wie so ein technisches Tag-Team-Match irgendwie. Ich fand das echt ziemlich gut. Aber wie siehst du das denn?
Also ich würde auch tatsächlich sagen, hier waren wir in. Das war vielleicht von der Non-Tournament-Action das beste Match, würde ich sagen.
Würde ich zustimmen.
Ja, auf jeden Fall, würde ich sogar sagen. Und bei den Shooter Boys ist es sehr beeindruckend. Die beiden sind ja auch noch jung und vor allen Dingen, was man ihnen auch nicht unbedingt anmerken würde, die teamen erst seit anderthalb Jahren. Ach, krass. Die sind relativ schnell auch, also man merkt, Beyond sieht in denen eine Menge und ich muss fairerweise sagen, ich sehe das auch. Ja. Also da ist viel Talent und muss eigentlich auch sagen, in anderthalb Jahren hatten sie jetzt auch schon 60 Matches gemeinsam und haben es auch schon zu Ligen wie ETU oder so geschafft und sind ansonsten halt viel da, ne? Creator Pro, Live Pro Wrestling, Chaotic Wrestling, also alles, was da so in New Jersey, aber vor allen Dingen auch in Neuengland gibt. Ich glaube, von den beiden werden wir noch ein bisschen mal hören. Und ja, Anthony Green und Channing Thomas, man muss halt sagen, Channing Thomas ist halt jemand, der hat ohne Frage Stärken. Der sieht halt aus, wie werde den Wrestler meißelt, das muss man halt ehrlich sagen. Der kann halt auch so als Big Man und so, der so einer Heel-Rolle kann der gut funktionieren. Aber er braucht immer so ein bisschen jemanden, der ihm was dazu gibt, finde ich. Und das ist auf der einen Seite natürlich meistens Sydney Baccabella. Aber hier in dem Tech-Team funktioniert das auch sehr gut. Weil vor allen Dingen auch wrestlerisch Anthony Green die Sachen besser kann, die Channing Thomas nicht so gut kann und umgekehrt.
Ja, das stimmt.
Deswegen, die ergänzen sich gut, finde ich.
Ja, das finde ich auch, sind ja auch so vom, zumindest wenn es ein Heel Anthony Green ist, sind das ja auch Leute, die vom Charakter ähnlich sind. Was sie so halt, also so wie sie halt, ne, so Gimmick-wise und sowas meine ich, ne?
Ich würde sagen, sie sind vom Level der Arschlochhaftigkeit dann quasi sehr vergleichbar oder wie sie hier ziehen, erreichen das aber auf ein bisschen anderen Wegen.
Ja, das stimmt. Aber so vom Grund Charakter sind sie doch irgendwie ähnlich. So, ne, sind ja auch, Channing Thomas ist halt sehr oldschoolig, genau. Anthony Green,
ist ein bisschen mehr flamboyant so.
Genau, ich meine, der lief früher halt als, war sein Gimmick halt, er hieß halt Retrosexual, ne, also, ne, was, unschooliger geht's ja schon fast gar nicht halt, so, ne, von daher passt es halt irgendwie auch sehr gut, aber sie haben verloren, mal gucken, ob man so eine kleine Story dann noch, bisschen weiter drum macht und, so, im nächsten Match hatten wir dann jemanden, der auch wieder in Bezug zu Darren Banks hat, er ist nämlich ein Schüler von Darren Banks, nämlich die OXP, der ja auch sogar schon bei Ring of Honor war jetzt vor kurzem, bei Ring of Honor AEW.
Genau.
Mal war. Ist auch noch sehr jung. Ich glaube, der hat keine 50 Matches oder sowas in den Knochen. Der wrestelt, keine Ahnung, ein halbes Jahr oder so.
Ich glaube, der hat keine 20. Der hatte sein erstes Match bei einer TWE Crash Course, also den Academy Shows quasi, in der Woche vorm SCI. Also der hatte sein erstes Match, ich glaube, Ende Juni oder Anfang Juli oder so.
Stimmt, die haben doch gesagt beim SCI, dass das irgendwie sein viertes oder fünftes viertes oder fünftes Matches oder sowas sind.
Genau, also ja, der ist wirklich noch ganz am Anfang tatsächlich.
Ja, ich würde gerne sagen, wie viele Matches er genau hat, aber er hat leider kein Cage-Match-Profil, was sie am Kommentar übrigens auch gesagt haben.
Fand ich großartig.
Ja, das fand ich auch sehr, sehr lustig. Ja, er hat leider kein Cage-Match-Profil und sowas. Hier, macht mal Werbung für ihn, für sein Cage-Profil. Das fand ich sehr, sehr lustig tatsächlich. Das war gut. Und er traf dann aber auf Brando Lee. In dem Match, das muss ich sagen, das war zwar relativ kurz, aber für die kurze Zeit fand ich das doch ganz, ganz, ganz nett. Das war jetzt trotzdem halt kein klassischer Squash. Beide durften trotzdem so ein bisschen was zeigen. Und gerade dadurch, dass die Card eh voll ist, dass man weiß, es gibt viele Matches, fand ich das auch in Ordnung, dass das so kurz war. Und mir hat das da tatsächlich doch was gegeben, irgendwie, muss ich sagen.
Ja, das wird ja als Showcase-Match angekündigt und genau das war es auch, ne? Ja. Lass das mal so 4-5 Minuten gewesen sein. OXP konnte ein bisschen was zeigen. War klar, dass Brando Lee gewinnt, weil Brando Lee ist jetzt zwar nicht der allergrößte Name, ist aber jemand, der mit seinen 26 Jahren sehr regelmäßig bei Wrestling Open und auch bei Wrestling Open World Island zu sehen ist. Also da quasi so ein Stammkadermitglied ist. Aber ja, für das, was es war, fand ich das auch nicht schlecht. Zu OXP noch kurz zu sagen. Man merkt auf jeden Fall bei ihm, er ist ja im Echtleben sozusagen, ist er ja eigentlich Stuntman und hat unter anderem auch schon bei Cobra Kai mitgespielt. Und das merkt man bei ihm. Also man merkt, dass da schon ein großer athletischer Hintergrund ist, nennen wir das einfach mal so.
Ja, definitiv. Ich meine, man sieht das auch so ein bisschen, ich sag mal, wenn der so Flips oder so Sprünge macht, dass die so ein bisschen so, ich sag mal, so ein bisschen over the top sind.
Ja.
Dass er halt
überakzentuiert, wollte ich sagen. Ja, genau.
Das genau. Also man merkt definitiv, wo der, aber ohne dass das jetzt lächerlich aussieht, meine ich damit natürlich. Nee. Ne? Aber so, also man merkt schon, woher der Stunt-Hintergrund kommt. Sie haben das ja auch im Kommentar gesagt, ne? Wer war auch, zum Beispiel, hat als Stunt-Person angefangen, ja, Chris Ledlander, und die hat eine ganz gute Karriere hingelegt, möchte man meinen, ne? Also.
Das ist richtig, ja.
Ja, passt das auf jeden Fall.
Ich glaube, alles, was in die Richtung geht, egal ob jetzt Stuntman oder Stuntfrau, egal ob, haben wir ja auch zum Beispiel bei René Caselli gesehen, bei Promi Wrestling, wenn du irgendwie ein Zirkusathlet bist. Touren ist immer super, ne? Haben wir zum Beispiel auch hier bei Tiffany Stratton und so. Also alles, wo du generell schon Leichtathletik, wo du generell schon viele Bewegungen machst und solche, wo du Schnellkraft brauchst und so, das ist, glaube ich, immer gute Voraussetzung.
Ja, ich sag mal, als Stuntman hast du ja sogar noch den Vorteil, weil du hast halt wahrscheinlich auch eine gute Körperbeherrschung und du kannst halt, ich sag mal, dieses Fake-Landing, also dass du weißt, wie du zum Beispiel Moves nimmst oder halt wie du landest oder sowas. Du hast sicherlich als Stuntman schon mal irgendwie einen gefakten Schlag oder sowas halt eingesteckt oder sowas, je nachdem, was für Stunt-Shows du machst oder Stunt-Sachen du machst. Oder auch Fallen und sowas halt. Du hast da sicherlich einen Vorteil, wenn du dann in eine Wrestling-Schule gehst zu jemandem, der keinen sportlichen Hintergrund oder sowas hat. Also 100%.
Du kannst halt dieses, ich sag's mal auf Englisch, auf Deutsch, jetzt hört sich irgendwie blöd an. Du kannst halt dieses Work the Camera, ne? Also ich glaube sogar fast, dass es bei OXP so ist, dass er wahrscheinlich in einem TV-Produkt weniger Anpassungsschwierigkeiten hätte als bei so einer Indie-Show.
Ja. Ja, absolut. Und zum Match kann man auch gar nicht mehr so viel sagen. Das war halt kleines Showing. Das war ja auch in Ordnung, das hat ja auch gepasst. Ja. Das hat mir ganz gut gefallen. Und da gab's, glaube ich, Pause, ne? Gab's da die Pause?
Ich glaube, die Pause war sogar. War die nicht nach den ersten vier Matches? Also nach den First-Round-Matches? Oder war die erst da?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht genau. Aber gut, ist ja egal. Irgendwann war auf jeden Fall mittendrin
die Pause. Ich glaube, nach den First-Round-Matches, ich glaube, das war nämlich schon nach, weil das war ja unangekündigt. Da haben wir noch gesagt, oh, wo kommt das Match denn jetzt her?
Ja, stimmt. Genau, dann ging es aber weiter mit dem mit den beiden Halbfinals. Die gab es dann auch quasi hintereinander direkt.
Genau.
Das erste war Ryan Clancy gegen Timothy Thatcher. Das fand ich auch echt gut, dass, ich glaube, hier haben sie auch erwähnt, dass Ryan Clancy noch nie gegen Thatcher verloren hat. Irgendwie sowas, glaube ich, haben sie gesagt.
Ich glaube, die Anzahl der Menschen, die das sagen können, ist nicht so groß.
Nicht so groß, dass das stimmt. Das war dann auch wieder so, also es war auch ein gutes Technisches, aber es war anders als Gulag gegen Thatcher. Es war schon fast so ein bisschen World of Sport-esque, so ein bisschen so, also ich sag mal, langsamer technisch.
Genau, ich hätte jetzt nicht World of Sport, also wollte sagen Shades of Johnny Saint, aber das ist ja das Gleiche.
Ist das Gleiche, das stimmt. Also so ein bisschen langsamer, aber ohne jetzt, ich sag mal, ne, langweilig, aber so halt so ein bisschen, also nicht so diese schnelle Technik, schnelle Transition, so ein bisschen halt bodenständiger und sowas. Das hat mir aber auch sehr, sehr gut gefallen. Aber, ne, ich meine, wir reden hier halt auch von Ryan Clancy, der halt in einem technischen Wrestling-Match es mit Timothy Thatcher aufnimmt. Also, ich erzähle jetzt hier niemandem Breaking News oder sowas halt, ne? Also, dass das jetzt ein gutes Match war, ne?
Das war das Match, was ich meinte, wenn du da sagst, das ist für dich Match of the Night, verstehe ich es auch komplett. Also, ich finde, das war vom Niveau her absolut auf einer Augenhöhe mit Darren Banks gegen Tracy Williams. Und bei Darren habe ich dann noch ein bisschen das Emotionale, ich sehe es ein bisschen vor, aber das war vom Niveau her eigentlich absolut gleich, weil das war auch echt.
Es ist nachvollziehbar, warum man, oder wie du schon sagst, es wäre nicht verwunderlich, wenn Leute sagen würden, das war mein Match of the Night. Das kann man definitiv so unterschreiben, denke ich. Nee, passt. Und die haben sich dann auch so ein bisschen die Probleme dann halt schon bei Ryan Clancy mitgemacht. Der hatte ja so ein bisschen Schulterprobleme dann. Das sollte später ja dann noch relevant werden.
Ja.
Und vor allem dann auch im Match noch danach. Das war dann das zweite Halbfinale. Eric Reynolds hat dann Darren Bankston besiegt. Und hier hat es schon so ein bisschen dann jetzt genervt, dass es quasi das zweite Mal war, wo dann jetzt Alex Reynolds quasi mit genau dem gleichen Stick gewonnen hat wie im ersten Match.
Das ist halt auch das Problem. Also wir können wir können hier natürlich ansetzen und können grundsätzlich darüber diskutieren, liebe Grüße auch an Morbo, brauche ich in einem technischen Wrestling-Turnier sowas wie eine Turnier-Story und sowas wie einen Heel, der halt dann so der große Counterpart und als solcher ins Finale einzieht. Ich habe ja schon gesagt, vielleicht war das auch ein bisschen das Ergebnis davon, dass das um Alex Reynolds herum gebaut wurde, dass AEW vielleicht gesagt hat, er darf nicht verlieren und dann hat man das deswegen so gemacht, kann ja alles sein. Aber wenn man das macht, dann mache ich es doch nicht zweimal genau gleich. Dann hätte man es wenigstens ein bisschen variieren können. Und das Problem war auch, es war unfassbar vorhersehbar. Also bevor der Low-Blow passierte, war schon klar, dass der Low-Blow passierte. Und als der Low-Blow passierte, war klar, dass er gewinnt.
Ja, es ist richtig. Das Einzige, was ich noch ein bisschen smart fand, war, wie er, wie Alex Reynolds Darians Wrist-Tape quasi in der Ringecke festgemacht hat. Und ihn so da attackiert hat, wo man auch sagen muss, ja, Referee, Alter, schieb den mal da weg, damit du Darian irgendwie befreien kannst. Das war, das war ganz kreativ, aber ansonsten, es war halt wirklich 1:1 der gleiche Stick wie, wie im Match davor.
Vor allem das Problem bei dieser Situation war auch, das heißt, da sehen ja dann oft die Ringrichter blöd aus, ohne dass das die Schuld der Ringrichter ist.
Ja, richtig.
Gina Monti war hier die Ringrichterin, deswegen, wir kennen sie ja auch. Gina stand quasi daneben und musste fast schon aktiv weggucken, um das nicht zu sehen.
Ja, das ist dann halt wieder blöd.
Ja, da mache ich ja keinen Vorwurf, weil das war halt das, was passieren sollte, aber ja.
Ja, nee, das stimmt, das war schon irgendwie blöd.
Man muss aber sagen, das Match an sich war jetzt nicht schlecht und man kann auch durchaus argumentieren, das haben wir auch von Leuten gehört, ja, was hier vielleicht ganz gut war, war, dass Damien Bankston gegen Alex Reynolds, ich finde halt, ich sehe es vielleicht nicht ganz so drastisch wie Morbo, der sagt, der ist stocklangweilig, Alex Reynolds, aber der Spannendste ist er nicht, das würde ich auch sagen.
Ich sag mal so, ich fand Alex Reynolds super im Tag-Team mit John Silver, also die Beaver Boys finde ich ja geil.
Ja, aber da hatten sie ja auch viel, ich sag jetzt mal, da waren sie halt auch so ein bisschen gute Laune-Charakter und so. Aber das hier ist ja schon ein bisschen 0815 hier, ne?
Ja, total, total.
Das ist auch das, was man hier sagen muss. An sich kann ich auch verstehen, wenn die Leute dann sagen, ja, hier gegen Face, ja, hat es so vorher nicht, okay. Es ist auch alles jetzt nicht so, dass du sagst, boah, es ist super unlogisch, es ist ein Haar herbeigezogen oder so. Das ist ja alles nachvollziehbar, aber es ist halt nicht spannend oder innovativ.
Nee, ist richtig. Und ich muss halt auch leider sagen, das kann man dann auch schon mal vielleicht beim Main Event schon mal vorwegnehmen.
Wollte ich auch gerade sagen.
Brauchst du in einem Match, was irgendwie das technische Wrestling im Fokus hat, irgendwie eine krasse Heel-Dynamik oder irgendeinen Heel, der halt auch die ganze Zeit dann schummelt oder sowas?
Ich finde ja nicht. Und dann noch dieses, kann ich glaube ich auch einmal kurz darauf eingehen, was dann nach dem Match passiert ist. Es sei denn, du willst noch was zum Match sagen?
Nee, mach gerne.
Okay. Ja. Da hat ja dann Alex Reynolds, du hast ja gerade schon die Schulter, war es glaube ich, ne, von Ryan Clancy, angesprochen und die hat er dann nochmal zusätzlich quasi malträtiert vor dem Finale und da haben dann ja innerhalb von irgendwie 30 Sekunden sowohl du als auch Momo mir geschrieben oder mir Sprachnachrichten gemacht, so, ja, ich kann dir genau sagen, was jetzt passieren wird. Ja, der kommt lidiert da in das Finale rein, Ryan Clancy. Und dann wird Reynolds weit auf die Schulter gehen und dann kommt irgendwann so dieses Miraculous Comeback und Clancy gewinnt das Ding. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon spoilern wollen oder ob wir gleich erst drüber reden wollen. aber ich sag mal so, falsch war das nicht.
Ja, ist richtig. Das hat es dann irgendwie auch für mich dann leider so ein bisschen... so ein bisschen runtergezogen, das Ganze irgendwie. Das war dann irgendwie so ein bisschen schade. Deswegen, also ich fand auch das Schwächere der beiden Halbfinale.
Ja, auf jeden Fall.
Und das war so ein bisschen blöd. Und dann wusste man ja auch, okay, Alex Reynolds hat halt gewonnen. Das heißt, wir sehen das halt noch einmal.
Ich muss also sagen, ich hatte noch eine Befürchtung, dass man das dann auch noch macht. Das hat man nicht gemacht, aber da reden wir gleich drüber.
Ja. Genau, ja, dann hast du halt schon gesagt, dann ging halt auf Darian weiter los, Ryan Clancy hat den Safe gemacht und dann wurde seine Schulter halt weiter attackiert, sodass man halt wusste, ja, das wird auf jeden Fall Teil der Story wird das halt noch werden. Aber soweit war es ja dann noch nicht, das ging dann erstmal weiter mit noch einem Non-Tournament-Match. Und zwar Will Cruz, der aus England, kennt man sicherlich auch von Rev Pro oder sowas halt.
Ist ja auch tatsächlich, das muss man ja auch an der Stelle sagen, es ist nicht nur ein Non-Tournament-Match, es ist auch ein Non-Title-Match, weil er ist ja der Progress Atlas Champion.
Ja, ich habe auch kurz gedacht, als er rauskam mit dem Titel und als sie gesagt haben, was für ein Titel das ist, dass man ihn vielleicht aufs Spiel setzt, aber dann habe ich mir seinen Gegner gesehen und du kannst mir no way verkaufen, dass Aaron Woke nicht nicht über 205 Kilo wiegt, ne? Pfund wiegt. Von daher war das schon in Ordnung, ne?
ja.
Nee, genau, er war der Progress Atlas Champion. Er durfte sogar gewinnen gegen Eric Woke. Das hat mich ein bisschen überrascht.
Nur mich nicht, Eric Woke ist ja ID, die verlieren ja meistens.
Touché. Touché, stimmt, das stimmt auch.
Also warte, nee, am Stand 13.10. um 18.25 Uhr ist er noch ID. Vielleicht hat sich das schon geändert, bis wir das veröffentlichen.
Das stimmt, das muss man ja mittlerweile auch immer dazu sagen. Das
ist richtig.
Da sind ja in letzter Zeit auch ganz, ganz viele Leute gegangen. Ich würde mich wundern, wenn wir in einem Jahr um diese Zeit noch über diesen ID-Quatsch reden.
Ja, glaube ich auch.
Aber naja, Match war auch nicht so lang, aber ich fand das für das, was es war, gar nicht so schlecht, muss ich sagen.
Da hatte ich mit der Matchlänge von einem anderen Non-Tournament-Match gleich mehr Probleme. Also das hier fand ich eigentlich genau richtig von der Länge.
Ja. Stimmt. Nee, ich fand das auch gut. Auch so ein cooler kleiner Styles-Clash so ein bisschen halt. Jetzt kein überragendes Match, aber hat mir durchaus gefallen. Was sagst du denn?
Ich muss generell sagen, ich finde Will Cruz nicht schlecht. Ich habe ihn ein paar Mal schon gesehen, auch beim Super Strong Class 16 und so. Wir hatten ja auch währenddessen gesagt, er wirkt so ein bisschen wie so ein englischer Gulyas Junior.
Ja, schon.
Das meine ich absolut nicht negativ. Also er ist halt schon ein großer, breiter Kerl. Ich habe gerade mal bei Cage-Rush geguckt, 1,93 Meter, 135 Kilo. Also schon, ne? Ist schon stabil. Und ist auch jemand, der auch in verschiedenen Rollen, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und ist ja auch jemand, der schon relativ lange, also jetzt nicht ewig, aber schon 8 Jahre dabei ist, aber so vor Covid und so noch nicht so ganz vorne war und jetzt ein bisschen mehr in die erste Reihe gerückt. Der ist aber auch erst 28, muss man sagen. Ne? Also da ist noch vieles möglich und fand das auch nicht schlecht für das, was es war, das Match. Und ist ja cool, ich weiß nicht, ob er im Moment auf USA-Tournee oder so ist, aber wenn man dann da sowas mitnehmen kann und ist auch für Beyond ja nicht so schlecht zu sagen, hier, wir haben hier den Progress Atlas Champion, deswegen.
Ja, ich glaube, die und Progress sind ja auch so, sind auch ein bisschen cool, von daher ist es ja.
Glaube ich auch, ja.
Ja, der ist wohl gerade auf US-Tour zusammen mit den beiden Lycoses.
Stimmt, da war doch auch jetzt. Da war doch letztens irgend so ein Match, wo ich gedacht habe, oder soll noch kommen, so ein Match, wo ich gedacht habe, wie ist das denn zustande gekommen mit Lycos Gym? Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Ich glaube, das war irgendeine Karte, die Morbob mir geschickt. Ich glaube, bei der nächsten JCW-Show sind die. Bei cool, Jersey Championship cool. Wrestling, glaube ich. Warte, ich muss das mal eben nachgucken, weil ich hatte da irgendwas gesehen, wo ich noch gedacht habe, okay, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, aber das erklärt sich natürlich, wenn die, genau, wir haben nämlich am 26.10. haben wir JCW Possession. War das da? Nee, da war es vielleicht bei irgendeiner anderen Show, aber irgendwo waren die jetzt angekündigt für demnächst auf jeden Fall.
Ja, nö, ist ja auch cool. Ich glaube, du musst das auch quasi als Wrestler von Übersee dann machen, dass du dich hin und wieder halt auf eigene Kosten irgendwie einfliegst, damit die Leute dich halt booken, weil in den meisten Fällen, also außer sowas wie GCW mit Man Like the Reese, der ja gefühlt so schon halber Amerikaner ist, so oft wie der schon da war.
Kann das sein, dass das bei Action Wrestling war, weil die haben ja jetzt, am Wochenende ist ja eine Action-Show. Das lässt mir erst keine Ruhe. Ich muss noch mal eben nachgucken. Weil irgendwo hatte ich das tatsächlich gesehen. Aber du hast natürlich absolut recht. Es ist schon cool, wenn die, oder die müssen das eigentlich fast, dass die sich dann da selber hinfliegen. Oder dass sie dann selber sagen, wir nehmen das jetzt in die Hand sozusagen. Ja, genau. Das war's. Es gibt bei der Action Show, bei Action All Work and No Play, die ist ja jetzt am Wochenende, ne? Ist ja wieder in Taiwan. Fordert nämlich Lycos Gym 4825, also Jameson Shook und Jay Newman, um die IWTV Tag Team Championship heraus.
Das ist cool.
Das war's, genau. Ja.
Ja, das ist nice. Ja, freut mich für die. Und dann Will Cruz ist dann auch so ein bisschen mit da. Ich glaube, das sind auch ein paar Leute. Cool. Ich glaube, Zoe Lucas war oder ist, war jetzt auch im UK, in den USA.
Ich auch irgendwo gesehen, tatsächlich, ja.
Sowas halt irgendwie. Also da, ja, geht halt wieder ein bisschen was umher. Sind wieder so ein paar Mal, ja, machen die das ja auch. Das ist ja auch ganz cool dann. Nee, finde ich nice. Und dann halt, vielleicht sieht man, man hat auch, glaube ich, gesagt, dass er jetzt, heute ist ja Wrestling, also heute stand Montag, ist ja Wrestling Open Rhode Island. Die sind ja, glaube ich, immer montags.
Genau, die sind montags und das reguläre Wrestling Open ist Donnerstag.
Genau, und da ist ja dann ja auch, ist auch am Start dann Will Cruz. Nö, ist doch nett. Und ja, dann gab es noch das zweite dann, quasi zwischen den, das zweite Nicht-Turnier-Match zwischen den Turnierrunden. Und das war ein Titelmatch. Und zwar war das ein WWE-ID-Titelmatch um den WWE, also um den Männer-ID-Titel, weil den Frauen, der Frauen-ID-Titel, der ist ja vakantiert worden, weil Kylie Rae ja den vakantiert hat, weil sie schwanger ist. Natürlich alles erdenklich gut an der Stelle.
Ja.
Und genau, der erste Champion in seiner ersten Titelverteidigung verteidigte, also Cappuccino Jones, sorry, verteidigte gegen TJ Crawford. Und so wie man hier auch schon erwähnt hat, wenn TJ Crawford gewinnt, der ist dann nicht nur der ID-Champion, der wird dann auch ID'd, weil das ist ja quasi der Sinn dahinter, dass, ne, weil man will ja keinen Nicht-ID-Wrestler als Champion hat. Das heißt, wenn du gewinnst, wirst du automatisch halt mit ID'd, ne?
Wahrscheinlich hat TJ Crawford ist dann zu Booker gegangen und hat gesagt, bitte lass mich nicht gewinnen.
wahrscheinlich. könnte ich mir auch vorstellen. Ist halt die Frage, bist du der wahre Gewinner oder bist du der Verlierer, wenn du dann ID'd wirst?
Das ist eine gute Frage. Sind wir nicht alle die Verlierer beim ID-Programm?
Ja, das muss an dieser Stelle, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden. Sowohl Wrestler als auch Fans. Ja, aber wie fandest du denn dieses ID-Titelmatch? Das erste Männer-ID-Titelmatch hier an dieser Stelle.
An sich nicht schlecht. Ich muss auch sagen, fand ich auch lustig, ich habe mit Morbo darüber geredet. Also natürlich, wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, dass TJ Crawford der bessere Wrestler von den beiden ist. Ich glaube, das ist
ja offen. Also ohne Probleme, ne?
Und ich muss auch sagen, dass TJ Crawford da was ganz Gutes aus Cappuccino Jones rausgeholt hat, deswegen, das war okay. Ich finde es auch mal ganz nett, TJ Crawford und Gina Monti zusammen ringen zu sehen. Die sind ja zusammen, die beiden. Und ich muss aber sagen, das hätte kürzer sein können. Also das hat sich für mich schon ein bisschen gezogen. Ich meine, ja, es ist ein Title-Match und so, und aber das muss nicht so lang sein im Co-Main-Event.
Das stimmt. Ja, so rein von der Action, die passiert ist, fand ich das gar nicht so schlecht.
Nee, war es auch nicht.
Aber es war dann doch irgendwie zu lang. Und du hast halt irgendwie auch dadurch, dass es halt die erste Titelverteidigung war, du hast halt zu keiner Sekunde es irgendwie abgenommen, dass TJ Crawford das Ding hier gewinnt, ne? Ist vielleicht auch besser so, aber ne, es war jetzt keine Spannung oder sowas drin, will ich damit halt sagen, ne?
Nee, das stimmt.
Aber ja, manchmal ist das halt auch so, dass das ist ja dann auch vielleicht okay. Und dann mal gucken, was da noch so geht. Ich meine, Beyond ist ja auch mit einer der größten Partner, was dieses ID-Programm angeht, dass die dann halt irgendwie so ein Titelmatch kriegen, ist ja dann noch in Ordnung.
Aber sie machen es nicht mehr so ganz penetrant, wie sie es eine Zeit lang mal gemacht haben. Es gab ja Shows, wo irgendwie gefühlt 6, 7 ID-Leute auf der Card waren und Drew Cordero öfters WWE-ID gesagt hat als Beyond Wrestling. Das war jetzt hier nicht so krass, fand ich.
Ja, ich glaube, man hat auch gemerkt, dass es vielleicht auch nicht alle Leute so positiv gestimmt sind. Ich meine, man muss ja auch sagen, die Halle war ja nicht so gut besucht. Und mit nicht so gut besucht meine ich eigentlich ziemlich schlecht.
Also wir haben ja gerade schon ein bisschen darüber geredet, es war ja schon keine große Halle. Ja? Also ich würde sagen, es war auf jeden Fall kleiner als die TWE-Arena und jeder, der die TWE-Arena kennt, weiß, die ist auch nicht riesig. So. Aber selbst diese kleine Halle, die, wenn man mal schätzen, vielleicht 140, 150 Zuschauer gehabt hätte, Möglichkeiten. Also Flosch hat das angemacht, liebe Grüße an Stelle, und sagt, da sind doch nicht mehr als 50, 60 Zuschauer. Und ich glaube, er hat recht, weil selbst da waren ja noch leere Reihen. Also das war schon irgendwie auch schade, dass auch wenn wir auch gleich im Main Event nochmal war, oder haben wir ja gerade schon ein bisschen angesprochen, Sachen, die vielleicht in der zweiten Hälfte nicht so super gelaufen ist, aber das hat die Show trotzdem nicht verdient. Weder von dem, was sie abgeliefert hat, noch von den Leuten, die dabei waren, weil das war ja eine Karte, wo du schon sagen musst, da sind halt Leute bei, die man halt auch durchaus kennt, mit denen man schon mal in Berührung gekommen ist, auch wenn man nicht so tief drin ist wie wir. Ne? Also viele Leute kennen Timothy Thatcher, Clancy hat man vielleicht mal bei der WXW auch gesehen, Makos, beziehungsweise Makowski auch, aka sozusagen, ist bei GCW, Tracy Williams kennt man vielleicht auch von Ring of Honor und so weiter. Also das war ja schon durchaus eine namhafte Karte. Ne?
Ja, also ich finde, man kann auch schon durchaus sagen, rein von der Qualität hätte die Show auch schon mehr Zuschauer verdient, ne?
Definitiv, definitiv.
Und das ist natürlich schon ein bisschen schade, auch wenn man bedenkt, dass halt irgendwie Bound for Glory halt quasi nebenan ist oder sowas, dass dann halt irgendwie wahrscheinlich auch nicht viele Fans gesagt haben, wir nehmen das dann irgendwie nochmal mit, da ist eine Show am Vormittag oder sowas, wir nehmen das halt nochmal mit, ne?
Ja.
Ja, es ist halt ein bisschen ärgerlich, ist ein bisschen schade. Aber ja, gut, was, aber ich, vielleicht ist es auch so, weil vielleicht haben viele Indie-Wrestling-Fans auch nicht so Lust auf dieses ID irgendwie. Und Beyond steckt da halt schon irgendwie stark mit drin oder sowas, dass man halt dann sagt, nee, das ist nicht so meins, ich will das halt in meinem Indie-Wrestling irgendwie nicht haben, weil da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, es ist halt irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes so, ne? Für die Indie-Fans ist das halt zu mainstreamig, für die Mainstream-Fans ist das zu Indie und irgendwie, gucken ist da gar keine Fans, ne? So gefühlt.
Ja, man muss ja auch sagen, wenn man sich, also, ich weiß nicht, was ich irgendwie für so einen geheimen sadomasochistischen Fetisch hatte, aber ich habe mir ja tatsächlich die WWE-ID-Shows auch angeguckt. Und wobei man sagen muss, die sie zuletzt hatten, die waren sogar ganz anständig. Das war aber meistens sowas, was ich nebenbei habe laufen lassen. Und die Zuschauerzahlen da waren nicht höher als hier. Also das war teilweise erschreckend. Also ganz schlimm war am Mania-Wochenende. Und du hast ja die Locations da teilweise später auch nochmal deutlich voller gesehen. Da hat sich kaum jemand hin verirrt, so, weil es einfach irgendwie kein Zielpublikum dafür gibt.
Ja, es ist halt schon ein bisschen schade, ne? Also,
Und aber, es wird ja auch null, man hat ja auch wirklich das Gefühl, es wird null Gehirnschmalz reingesteckt.
Ja, ist richtig. Ja, deswegen, ich glaube, die WWE hat da auch gar nicht so wirklich das krasse Interesse da halt dran. Das ist irgendwie so wieder der Versuch von irgendwas, irgendwie wieder Indie zu sein oder sonst irgendwas zu sein, keine Ahnung. Aber, weiß ich nicht, ne, ob das dann nochmal irgendwann so relevant halt wirklich ist, ne, keine Ahnung.
Ja, wir auf jeden Fall das Finale.
Aber, ja, auf jeden Fall, dann halt, ne, natürlich Ryan Clancy gegen Timothy Thatcher. Bei Cage-Match geht es falsch.
Alex Reynolds.
Entschuldigung, natürlich. Gegen Timothy Thatcher gab es im Halbfinale. Hier bei Cage-Match steht es ein bisschen falsch. Und hier steht Wrestling Open Number One Contendership Match. Das war aber ein Number One Contender Match für den IWTV-Title.
Ja.
Finde ich aber eigentlich auch ganz cool, weil das gibt dem Turnier auch so ein bisschen Wichtigkeit wieder.
Finde ich auch gut.
Bisschen mehr.
Ist ja immer blöd, wenn man so Turniere hat und nicht weiß, was habe ich denn jetzt davon, wenn ich das gewinne? Ne? Liebe Grüße gehen raus ans Femportal an der Stelle.
Ja, ist goldrichtig, das stimmt. Hast du auf jeden Fall recht. Nee, von daher ist es ja ganz cool. Deswegen hätte auch ein Alex Reynolds, wäre das auch irgendwie komisch gewesen. Der ist so nur so halber Independent Wrestler, weil er ist ja auch gesigned und sowas. Dann hätte er dann gewonnen, dann wäre ein bisschen komisch. Aber wir haben es eben schon angesprochen, was unsere Vorstellung so war für das Match. Naja, und es ist genauso, das ist es halt auch geworden. Ne? Ryan Clancy, der dann halt bearbeitet wurde, ist seine verletzten Körperpartien wurden attackiert. Und dann macht er das Comeback und gewinnt halt. Und genau das ist halt eingetroffen, ne?
Ich finde gut, dass man es dann wenigstens da auch durchgezogen hat, weil ich hatte dann sogar noch ein bisschen die Angst, dass Reynolds dann doch gewinnt.
Ja, das stimmt.
So hat es dann wenigstens den richtigen Sieger und dann sage ich, ja, okay, ne, er hat sich dann halt gegen den hier da durchgesetzt. Und auch wieder hier, es war ja alles per se auch nicht schlecht, aber es war halt erwartbar. Ne?
Ja, es war halt erwartbar und es war dann halt irgendwie nochmal der gleiche Stick und dann so ein drittes Mal weiß ich nicht, ob ich das dann wirklich brauche. Ich brauche auch, wie gesagt, in so einem technischen Wrestling-Match jetzt nicht wirklich so, nicht unbedingt so eine Heel-Face-Dynamik, muss ich ja gestehen. Ne, da sollte dann irgendwie das Talent, das Können oder sowas, die Action dann einfach so ein bisschen für sich stehen. Meiner Meinung nach, gut, kannst halt nicht ändern, ist halt wie es ist, ne? Aber, ja, Ja, da hat es dann trotzdem noch so ein klein bisschen runtergezogen für mich, war dann okay. Für mich aber auch trotzdem nicht irgendwie Match of the Night oder sowas halt. Vielleicht das.
Nein. Ich kann auch generell sagen, wenn du jetzt nicht noch was zu Match sagen willst, würde ich tatsächlich auch von da aus direkt in mein Fazit übergehen. Ich fand die erste Hälfte besser als die zweite Hälfte, was vor allen Dingen daran lag, dass, das haben wir ja schon ein bisschen skizziert, nach dem zweiten Halbfinale so ein bisschen das Booking des Turniers kann man da so ein bisschen kritisieren und ob man dann in der Länge auch nochmal dieses WWID Men's Title Match braucht. Muss aber sagen, das hätte vielleicht, wenn das alles ein bisschen anders gelaufen wäre, hätte das noch besser sein können, da hätte das auch eine 8-Punkte-Show sein können. Es ist aber für mich immer noch eine 7-Punkte-Show, ist auch für mich immer noch, wenn du fragen würdest, ja, welche Schulnote, ich wäre immer noch bei einer 2-, ne? Also das war immer noch eine ganz gute Show insgesamt.
Ja, ich fand die auch gut.
Ja, und man muss auch sagen, sorry, das mit dem Punkt mache ich noch eben kurz. Und man muss auch sagen, das habe ich auch gerade gesagt, es war endlich mal eine Beyond-Show, die auch rausgestochen ist. Weil gefühlt in den letzten Jahren fast schon, immer wenn du die Shows, die anfangs in großen Shows geguckt hast, hat sich das angefühlt wie längere Wrestling Opens. Und das hatte hier mal einen eigenen Charakter. Und das ist per se erstmal was, wo ich sage, okay, das war jetzt mal wieder etwas, wo ich gesagt habe, auf der einen Seite positiv, dass Beyond das so macht. Auf der anderen Seite, wenn du dir dann die Zuschauer ansiehst, siehst du halt doch, dass es Beyond im Jahr 2025 ist. Und das muss man leider auch sagen.
Ja, es ist beides richtig. Da würde ich auf jeden Fall zustimmen. So per se fand ich die auch echt gut. Aber es ist halt irgendwie dann den Umständen oder dem Schicksal mittlerweile einfach geschuldet. Muss man halt auch ganz klar so sagen. Ist ein bisschen schade, weil auch gerade die Show, finde ich, hätte dann doch ein paar mehr Leute und sowas verdient, weil sie echt gut war.
Ja.
Also du hast ja schon oft auch zu mir gesagt, beste Beyond-Show seit langem.
Ja, vor allen Dingen, weil sie halt auch mal, es gab auch ein paar Matches, paar Shows, die waren vielleicht qualitativ sogar ähnlich. Muss aber sagen, das ist halt hier, da kann ich dir teilweise nicht mehr so viel zu sagen, weil das so ein bisschen untergegangen ist alles. Und das ist schon was, wo du dich auch länger, glaube ich, dran erinnern wirst, weil es halt ein eigenes Turnier ist, weil es ein gewisser Stil ist und so. Uns war natürlich auch noch von einer Show, die um 19 Uhr anfängt und um 22 Uhr mit Pause vorbei ist, am Sonntagabend, ist natürlich top.
Ja,
das war natürlich super, dann liebe Grüße auch, haben das dann im Discord dann auch noch zusammengeguckt und so. Insofern war das ein schönes Erlebnis und ich würde mich freuen, wenn sie sowas oder sowas in der Art nochmal machen.
Ja, und wenn sie sich dann, ich sag mal, wenn sie das auch so ein bisschen klarer trennen, ich sag mal, sagen, die Supershows sind vielleicht so ein bisschen eigener halt und dann macht dann so ein bisschen so das eigene Ding vielleicht auch ein bisschen abseits von Wrestling Open. Ich glaube, dann funktioniert das auch irgendwie besser. Ja. Und dann ist es auch vielleicht ganz cool oder sowas halt, ne?
Ja, genau.
Ja, gut. Dann, wenn du nichts mehr hast, dann würde ich sagen, kann man das hier vielleicht sogar schon abschließen, so mit unserer mit unserer Review zu Beyond Wrestling. Weiß gar nicht, was da so krass jetzt als nächstes ansteht. Heavy Lights the Crown ist ja dann Ende des Jahres, ne?
Genau. Festival haben wir ja leider nicht mehr.
Das ist ja nicht, glaub ich, sogar schon das zweite Jahr, dass sie das nicht mehr haben, glaube ich, ne?
Genau, das letzte Mal war davor das Jahr. Die haben ja, dazwischen haben wir ja, also wir haben noch so Wrestling Open und Wrestling Open Rhode Island ist ja immer weiter fortlaufend, aber sie haben auch immer dann zwischendurch mal so Events. Es gibt zum Beispiel am 31.10., also an Halloween, gibt es Beyond Green Hell und da gibt es bislang erst ein angekündigtes Match. Aber ich weiß aufgrund dieses Matches überhaupt, dass diese Show stattfindet. Vielleicht hast du es auch irgendwo rumgeistern sehen. Da gibt es nämlich Cool gegen PCO.
Was?
Ja, ja, so habe ich auch, so hab ich tatsächlich auch reagiert.
Gott.
Und dann haben sie ja da, das weiß ich, dass du das weißt, da haben wir nämlich drüber geredet, zusammen haben sie ja gedacht, ach, wir machen einfach jetzt nochmal American Runner im November. Und nennen das November Kenwana. Okay.
auch ein bisschen weird.
Und dann natürlich, wie gesagt, fortlaufend Rhode Island, Wrestling Open, Rhode Island, Wrestling Open und so. Und dann ist am 31.12. wieder Heavy Lights the Crown. Genau.
Ja, genau. Das ist dann quasi der Ausblick. Mal gucken, vielleicht gucken wir uns Heavy Lights the Crown an, mal gucken, was da so geht. Letztes Jahr war es ja, glaube ich, da, wo Markus Messers den Titel gewonnen hat.
Also ich muss sagen, das gucke ich da, also American Runner und Heavy Lights the Crown gucke ich dann schon immer noch. Das werde ich auch, glaube ich, dieses Jahr wieder gucken.
Ja, ich schaue auch mal, vielleicht schaffe ich so, das wäre ganz gut. Ja, doch, die sind eigentlich immer, das kann man dann immer noch gucken. Ich meine, ist natürlich auch nichts mehr so von der Größe, das, was es mal war, nee. Aber
nee.
Ja, das kann man sich auf jeden Fall auch, aber irgendwie immer noch geben. Na nee, gut, dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle den Deckel drauf von unserer Seite aus. Das war unsere Review zu Beyond, zum Bound for the Floor. Und ja, wir hören uns das nächste Mal hier wieder bei uns im Catch Club. Mach's gut.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everything.